Ich habe unseren Predigtext heute so überschrieben: Harre aus im Glauben, denn Gottes Gericht und die ewige Ruhe kommen gewiss. Wir befinden uns auf dieser Erde in einem geistlichen Kampf, in einem Krieg. Satan und seine Schergen, sie wüten, denn Christus, er hat am Kreuz den Sieg errungen. Und in ihrer Wut richten sie sich gegen die Gemeinde Gottes. Mit allen Mitteln wollen sie die Gemeinde Gottes zerstören, verführen, von Christus abbringen. Wir haben auch gerade in den letzten Wochen gehört, wie sich Satan, gottesfeindlicher Herrscher auf dieser Erde, bemächtigt und auch religiöser Systeme, dass er sich derer bemächtigt, um diesen Krieg gegen die Gemeinde, gegen die Gläubigen zu führen. Er hält die gottlosen Menschen auf dieser Welt unter seiner Kontrolle und bringt sie dazu, dass sie ihn und das Tier anbeten. Wir haben aber zuletzt auch nochmal diese wunderbare Zusicherung gehört, diese Hoffnung für Gläubige, dass Christus die Seinen, in diesem ganzen Kampf hat Christus den Seinen einen Stempel aufgedrückt. Er hat sie versiegelt. In diesem Kampf stehen sie unter seinem Schutz, unter seiner Herrschaft. Während die einen Christen auf dieser Erde mehr unter der Verführung leiden auf dieser Erde, wir sehen das sehr stark in der westlichen Gesellschaft, erfahren andere Christen auf dieser Erde starke Verfolgung und auch den Tod wegen ihrem Glauben an Jesus Christus. Und in jedem wahren Christen ist ein Verlangen, eine Sehnsucht nach Ruhe, nach ewiger Ruhe, nie mehr Leid, nie mehr Versuchung, nie mehr Kampf. Und diese Hoffnung der Christen, diese Sehnsucht der Christen ist nicht unbegründet, denn sie ist tief verwurzelt in dem Sieg unseres Herrn Jesus Christus. Weil er am Kreuz gesiegt hat, ist auch der letztendliche Sieg gewiss. Und genau in diese Hoffnung nimmt uns der heutige Predigtext auch mit hinein. Christus ist Sieger. Er wird die Gläubigen ans Ziel bringen, aber er wird auch die Gottlosen und ihre Machenschaften richten. Beides ist gewiss. Dieser doppelte Ausgang ist gewiss. Und dieses Wissen soll uns ermutigen und wir wollen uns auch durch dieses Wort Gottes motivieren lassen, dass wir trotz der Mühe des Kampfes nicht den Mut verlieren, sondern uns auf den Sieg Christi verlassen, gründen und darin gestärkt werden. Bevor wir den Text lesen, möchte ich kurz den Text einordnen, wo wir uns in der Offenbarung befinden. Wir haben bisher mehrere Zyklusse gesehen in der Offenbarung. Zuerst war da der Zyklus der sieben Siegel. Danach kam der Zyklus der sieben Posaunen. Und jetzt hatten wir uns einem neuen Zyklus zugewandt. Mit Zyklus ist gemeint, in dieser Epoche, also in diesem Bild, zum Beispiel von den sieben Siegeln oder von den sieben Posaunen, wird in Visionen der Ablauf der Weltgeschichte beschrieben. Meist vom Beginn der Gemeinde oder der Situation der ersten Zuhörer der Gemeinde bis zum Ende der Welt, der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus zur Freude der Gläubigen und zum Gericht über diese Welt. Und dieser Zyklus, dieser neue Zyklus, in dem wir uns aktuell befinden, gewährt uns einen Blick aus einer anderen Perspektive auf die Weltgeschichte, einer anderen Perspektive, als wir sie durch die Siegel oder durch die Posaunen bekommen haben. Und zwar, wir bekommen einen Blick auf einen geistlichen Kampf, der zwischen dem ersten Kommen unseres Herrn Jesus Christus und seinem zweiten Kommen hier auf dieser Erde stattfindet. Und zwar, dass Satan wütet gegenüber der Gemeinde, wie er durch Machthaber und religiöse Systeme die Bewohner dieser Erde zu seiner Anbetung verführt und sie gegen die Gemeinde ausrichtet. Und zuletzt durften wir sehen, dass aber bei all dem Christus seine Gemeinde versiegelt und bewahrt. Und in unserem Predigtext heute, ich sage gleich, welche Stelle das ist, kommt dieser Zyklus zu einem Abschluss. Wir sehen wieder das Gericht Gottes über diese Erde, wie wir es in jedem Zyklus zuvor gesehen haben. Wir sehen Gottes Gericht über die Erde, wir sehen Gottes Handeln auf der Erde, wir sehen den Kampf und die Auflehnung gegen Gott, aber am Ende kommt immer die Rettung für sein Volk und das Gericht für die Gottlosen. Lasst uns den Text lesen, Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 bis 20. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkünden, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk, indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen. Und ein anderer, zweiter Engel flog und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon die Große, die von dem Wein der Wut ihrer Hurerei alle Nationen hat trinken lassen. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seiner Stirn oder an seiner Hand, so wird er auch trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelch seines Zornes bereit ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe, glückselig die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und ich sah, und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohn des Menschen, der auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde und die Erde, legte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der in dem Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, der rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstockes der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstockes der Erde und warf sie in die große Kelter des Grimmes Gottes. Und die Kelte wurde außerhalb der Stadt getreten und Blut ging aus dem Kelter hervor bis an die Gebisse der Pferde, 1600 Stadien weit. Ich möchte euch kurz, bevor wir uns der Betrachtung der einzelnen Verse widmen, eine Gliederung des Textes geben. Wir sehen zuerst von Vers 6 bis 11 göttliche Warnungen an eine gottlose Welt. Diese göttlichen Warnungen werden von drei Engeln an die Menschheit ausgerichtet. Sie verkünden drei Warnungen oder drei Botschaften. Die erste Botschaft ist ein ewiges Evangelium. Die zweite Botschaft ist: Babylon ist gefallen. Die dritte Botschaft ist: Es gibt ewige Qual, es gibt die Hölle für denjenigen, der Gott nicht anbetet, sondern stattdessen dem Tier, dem Satan, die Ehre gibt. Als zweites finden wir, dass die Christen ermutigt werden damit, dass sie wissen und sehen dürfen, dass Gottes Gericht gewiss ist, und sie werden aufgefordert, auszuharren, denn eine ewige Ruhe wartet auf die Überwinder, die sich nicht teilwerden an dieser Anbetung, der Götzen, nicht teilnehmen an der Anbetung Satans, und auf sie wartet eine ewige Ruhe. Sie können gewiss sein, dass Gott diese Welt richten wird. Zuletzt sehen wir in den letzten Versen, ab Vers 14 bis 20, das jüngste Gericht. Und es werden uns zwei Ernten vorgestellt, einmal eine Weizenernte und einmal eine Weinlese. Die werden uns hier vorgestellt. Gottes Warnungen an eine gottlose Welt. Vers 6, und ich sah einen anderen Engel oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkünden, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Unsere Vision, dieses Bild, diese Vision, die Johannes bekommen hat, zeigt einen Engel, der oben am Himmel fliegt und allen Erdenbewohnern das ewige Evangelium predigt. Wie kommt es dazu? Wie passt das hier in dieses Bild hinein? Was bedeutet es, dass hier ein Engel kommt und Erdenbewohnern das Evangelium predigt? Wir haben in den letzten Kapiteln gesehen, wie Satan Herrschaft über die Menschen auf dieser Erde ausführt. Satan ist auf die Erde hinabgeworfen worden. Er ist hier auf dieser Erde und er wütet und er möchte Menschen hinter sich und zieht Menschen hinter sich her in seinem Aufstand gegen Gott. Ihr könnt einfach ein bisschen zurückgehen, lasst uns die Verse anschauen, die uns das berichtet haben. Also zum Beispiel Offenbarung 12, Vers 9. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Vers 12, wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Geht weiter in Kapitel 13, Vers 7. Und es wurde ihm, also dem Tier, Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Achtet hier drauf, hier ist die gleiche vierfache Aufzählung wie auch in unserem Predigtext im Vers 6. Ja, jeden Stamm, jedes Volk, jede Sprache, jede Nation. Offenbarung 13, Vers 12. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Vers 16, und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Satan ist aus dem Himmel hinausgeworfen und jetzt wütet er gegen die Menschen. Alle Erdenbewohner sind seinem Wirken ausgeliefert. Gott gibt ihm die Macht über alle Menschen auf der Erde, die nicht das Siegel Gottes tragen. Und die Frage ist, was kann eine ausgelieferte Welt gegenüber einem Tyrannen, dem Satan, ausrichten? Wie können sie ihm gegenübertreten? Bleiben die Menschen unter der Herrschaft Satans? Gibt es einen Ausweg aus der Herrschaft Satans? Gibt es ein Mittel gegen diesen wütenden Satan auf der Erde? Wir haben schon mehrmals gehört, dass in der Sprache der Apokalyptik die Grenzen deutlich gezogen sind. Es gibt in dieser Sprache keinen Wechsel aus dem Lager der Gottlosen in das Lager der Gerechten oder auch umgekehrt. Doch wir sind Zeugen hier auf dieser Erde davon, dass unser Herr Jesus Christus heute auch noch rettet. Wir haben heute das Zeugnis von unseren zwei Brüdern gehört, die das berichten, dass sie gerettet wurden, die das bekennen möchten in der Taufe, dass sie gewaschen wurden, im Blut Jesu Christi reingemacht wurden. Wir wissen, dass in dieser jetzigen Weltzeit Gott die Seinen sammelt durch das Zeugnis der Gemeinde, durch das Evangelium. Jesus Christus befreit heute aus den Ketten des Satans. Der Vater versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er bringt immer noch Menschen unter seine gute Herrschaft in der heutigen Zeit. Dass der Engel, der Verkündiger des Evangeliums, es spricht davon, dass dieser Engel dafür Sorge trägt, dass diese Botschaft bis an das Ende dieser Erde, also einmal lokal, also physisch gemeint auf dieser, bis an die Enden der Erde gepredigt wird, aber auch bis zum Ende dieser Weltzeit dieses Evangelium verkündigt wird. Dieser Engel errichtet Gottes Befehle auf der Erde aus, damit das Evangelium verbreitet wird. Wie ist das gemeint? In welcher Weise verkündet der Evangelium, der Engel dieses ewige Evangelium auf der Erde? Er öffnet Türen und er entfernt Hindernisse zur Verkündigung des Evangeliums. Er beschützt Gläubige, damit sie das Evangelium verkündigen können. Er rüstet Gläubige aus, damit sie das Evangelium verkündigen können nach dem Willen Gottes. Er widersteht Menschen, die das Evangelium zerstören wollen und die das Zeugnis des Evangeliums verstören wollen. Und gerade im Buch Daniel sehen wir, dass in der unsichtbaren Welt, in dieser geistigen Welt, ein ständiger Kampf tobt. Wie vielfältig die Aufgaben der Engel sind. Wir sehen, wie da Engel aufgehalten werden oder an gewissen Stellen kämpfen müssen, damit sie irgendwo hinkommen können, um jemanden zu ermutigen, damit er weiter an Gott festhält. Auf diese Art und Weise verkündigt der Engel das ewige Evangelium. Er trägt Sorge dafür, dass diese Botschaft des Evangeliums auf dieser Erde ausgebreitet wird, indem er Gottes Befehle ausführt, damit es geschehen kann. Sie selbst predigen es nicht hörbar auf dieser Erde. Niemand von uns hat je eine Engelstimme gehört, die uns das Evangelium gepredigt. Sie sorgen in anderer Weise dafür. Es ist apokalyptische Sprache. Aber sie sind am Werk, diese Aufgabe Gottes auszuführen. Und dieses Evangelium, es wird schon seit Jahrhunderten gepredigt, ist die einzig gute Nachricht für Sünder, die einzig gute Nachricht für diese Welt. Es ist die gute Botschaft der Liebe Gottes für verlorene Sünder. Es ist die gute Botschaft von Jesus Christus, dem eingeborenen Sohn Gottes. Es ist die gute Botschaft der Vergebung der Sünden durch das Opfer dieses Herrn Jesus Christus. Es ist die gute Botschaft von der Gerechtigkeit Gottes, die durch Glauben dem Glaubenden zuteil wird. Es ist die gute Botschaft der guten Herrschaft Jesu Christi über den Gläubigen und über die ganze Welt. Es ist die beste Botschaft für Sünder. Und es ist die Botschaft, dass Jesus Gefangene freisetzt. Der Mensch muss nicht mehr unter der Tyrannei der Sünde bleiben. Es gibt Freiheit und Hilfe in dem Namen Jesu Christi für den Menschen. Und diese Botschaft hört diese Welt, die unter der Kontrolle und Macht Satans und des Tieres und des falschen Propheten stehen, eine Macht, die ihnen von Gott gewährt wurde. Doch der gleiche Gott, der ihnen Macht gewährt, ist derjenige, der aus dem Machtbereich der Finsternis herausrettet durch das herrliche Evangelium von Jesus Christus. Achtet darauf, dieses Evangelium wird ewiges Evangelium genannt. Es ist ein ewiges Evangelium, weil es einen ewigen Ursprung hat. Gott hat den ewigen Ratschluss gefasst, eine gefallene Schöpfung durch seinen Sohn zu erlösen. Es ist ein ewiges Evangelium, weil es eine ewige Gültigkeit hat. In dem Evangelium liegt eine ewige Rettung. In dem Evangelium liegt ewige Freude. Es ist ein ewiges Evangelium, weil es ein unveränderliches Evangelium ist. Diese Botschaft hat sich nicht verändert und wird sich auch nicht ändern. Es ist zu jeder Zeit die gleiche Botschaft. Es ist ein ewiges Evangelium, weil sie zu jeder Zeit und für jede Generation die richtige und einzige Botschaft ist, die Menschen wirksam rettet. Glauben wir das? Dass auch noch heute allein das Evangelium die Botschaft ist, die Menschen rettet, aus der Macht der Finsternis herausrettet in das Reich des Sohnes. Und deshalb wird die Botschaft auch an alle Menschen ausgerichtet. Es wird gesagt, diese Botschaft gilt jeder Nation, jedem Stamm, jeder Sprache und jedem Volk. Allen gilt dieses ewige Evangelium. Wir finden hier diese vierfache Aufzählung, die Zahl 4. Also die Erdenbewohner werden in 4 Kategorien hier vorgestellt. Und die Zahl 4 steht in der Offenbarung für die Schöpfung. Denk zum Beispiel an die 4 lebendigen Wesen. Oder an die 4 Enden der Erde. Also wenn die Zahl 4 auftaucht, spricht es von der Schöpfung Gottes. Und wenn Menschen beschrieben werden, dann werden sie oft in diesen 4 unterschiedlichen Umschreibungen aufgezählt, damit man weiß, es geht hier um die ganze Schöpfung, um alle Menschen. Und eine weitere vierfache Aufzählung finden wir auch in dem nächsten Vers, in dem Vers 7. Da geht es auch um die Schöpfung Gottes. Wir finden hier Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Wieder eine vierfache Aufzählung, wo es um die Schöpfung Gottes geht. Die Botschaft des Evangeliums wird uns in Vers 7 zusammengefasst. Was ist die Botschaft des Evangeliums? Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Hier wird sichtbar, um was es bei dem Drachen, den 2 Tieren, diesem Mahlzeichen, den sie Menschen aufdrücken, wirklich geht. Es geht um die Frage, es geht nicht um irgendeinen künstlichen Chip oder irgendeinen Chip, den man sich anbringen lässt oder irgendwelche Zahlen, die man sich auf seinen Körper tätowiert, sondern es geht um die Frage, wem gibt der Mensch seine Anbetung, wem gibt der Mensch seine Ehre? Und über die Anbetung haben wir in den letzten Kapiteln schon einiges gehört. In 13 Vers 4 heißt es, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gegeben hat. Macht gab und sie beten das Tier an und sagen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Sie sagen, wer ist vergleichbar mit dem Tier? Sie beten den Drachen an und sagen, das ist das höchste Wesen. Wer ist ihm gleich? Wer kann es mit ihm aufnehmen? Und sie geben nicht Gott, dem Schöpfer aller Dinge, die Ehre. Offenbarung 13, Vers 8, und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes, von Grundlegung der Welt an. Merken wir, es geht um Anbetung. Es geht darum, wem man die Ehre gibt. Offenbarung 13, Vers 12, das Gleiche. Die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Es geht um Anbetung. Wem gibt der Mensch die Anbetung? Beugt er sich unter Gottes Herrschaft und fürchtet Gott oder tut er es nicht? Und wenn er Gott nicht anbetet und Gott nicht fürchtet, wird er automatisch Götzen anbeten. Je näher der Tag des Gerichtes Gottes kommt, umso dringlicher wird diese Warnung des ewigen Evangeliums. Eine Warnung, die auch heute gilt, für die Welt, für Deutschland, für Gummersbach und auch für jeden persönlich. Gib Gott die Ehre. Wir sind aufgefordert, Gott die Ehre zu geben, ihn zu fürchten, ihm allein anzubeten, denn er ist der Schöpfer. Die zweite Warnung finden wir in Vers 8, Babylon ist gefallen. Ich lese es nochmal vor. Ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die von dem Wein der Wut ihrer Hurerei alle Nationen hat trinken lassen. Der Begriff Babylon taucht hier in der Offenbarung zum ersten Mal auf. Und hier findet eine Vorwegnahme statt. Hier wird ein Symbol schon mal angedeutet, das später deutlich beschrieben wird. Also in den Kapiteln 17 bis 19 wird sehr viel über dieses Babylon gesprochen. Über diese großes Babylon, diese Hure Babylon, wie sie später genannt wird, wird noch viel offenbart. Die ersten Leser, als sie diesen Namen dieser Stadt gehört haben, Babylon, sie konnten sofort was damit anfangen. Wenn heute uns jemand sagen würde, Babylon ist gefallen, ich glaube, viele würden damit nicht viel anfangen können. Was ist damit gemeint? Was bedeutet das? Und inwiefern ist das für mich vielleicht als Christen sogar eine Ermutigung, wenn mir jemand sagt, ey, Babylon ist gefallen, wie kann mich das ermutigen, wie kann mich das stärken? Doch für die Zuhörer, sie konnten damals direkt etwas damit anfangen, denn sie konnten sich sehr gut an das Babylon erinnern. Sie hatten die Geschichte Israels vor Augen und was Babel oder Babylon ihnen angetan hat. Sie wussten von Daniel und von seinen Freunden. Sie wussten von wie Babylon Israel besiegt hat und sie gequält hat. Sie wussten von der Verführung Babylons und von der Verfolgung und der Versuchung zu einer Anbetung, zum Beispiel bei den drei Freunden von Daniel. Sie wussten ganz genau, wer Babylon ist. Und sie haben Babylon auf ihre Zeit angewandt. Und sie sahen vor sich die römische Gesellschaft, das römische Reich, die in gleicher Weise wie auch Babylon auf die Menschen eingewirkt hat. Sie haben den Götzendienst Roms gesehen, den Prunk Roms, die Verführung Roms, die Lebensform Roms. Und sie wussten von dieser großen Anziehungskraft Babylons mit ihren Schätzen und der Bildung und den Künsten und den ganzen Verführungskünsten. Sie haben das gesehen und wussten, es ist wie damals bei Babylon. Es ist genauso auch bei ihnen gewesen mit Rom und es ist das Gleiche, was wir heute mit der Welt sehen. Babylon meint nicht nur das Rom der damaligen Zeit, sondern es beschreibt ein antigöttliches System, den Widerstand gegen Gott. In Kapitel 11 sehen wir schon eine Liste von Städten, die hier zusammengenommen werden, die dieses antigöttliche System beschreiben. Und da werden mehrere Städte genannt. Es fängt an mit Babel. Denkt an den Turmbau zu Babel. Da vereinigen sich Menschen, schließen sich zusammen im Widerstand gegen Gott. Dann im Sodom, wo sich Menschen auch vereinigen im Widerstand gegen Gott. Sie verkehren die Grundsätze Gottes in ungezügelter Lust und lehnen sich gegen Gott auf. Dann ist dort Rom, das gegen das Volk Gottes kämpft und sie verführt. Und es ist bis heute hindurch genau das Gleiche. Es ist das, was die Bibel Welt nennt, wenn sie uns auffordert, die Welt nicht lieb zu haben. In 1. Johannes 2 heißt es, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist mit Babylon gemeint. Diese Welt, die lockt, die verführt, die im Widerstand gegen Gott ist und die Menschen einlullt und gefangen nimmt in ihrer Auflehnung. Mit seinem Angebot hat Babylon die Weltbevölkerung betrunken gemacht und sie in Abhängigkeit geführt. Menschen werden gefangen genommen durch jedwede Genussmittel und Drogen, durch Spiele und Spaß, durch Künste und Wissenschaft, Reichtum und Luxus und vieles weitere. All diejenigen Dinge, den Menschen nachjagen, um ihrem Leben irgendwie einen Sinn zu geben. All das, was die Menschen von ihrer trostlosen Existenz ohne Gott ablenkt und ihnen eine zeitweise Freude und Vergnügen bereitet. Dieses widergöttliche System Babylon, die Welt, hat mit seinem Angebot, den Wein, den sie anbieten, die Menschheit betrunken gemacht und in Abhängigkeit geführt. Babylon bietet leidenschaftliche Unzucht an, wird uns hier gesagt. Unzucht ist in der Bibel das Bild von sexueller Sünde. Es wird gebraucht für das Brechen des Bundes mit Gott. Es wird immer dann verwendet, wenn das Volk sich von Gott abwendet und sich anderen Götzen zuwendet. Das Bild des Ehebruches, wenn man die versprochene Liebe nicht mehr seinem Partner gibt, nicht mehr dem Bundespartner Gott gibt, sondern sie an Götzen verschenkt. Hier geht es um geistliche Unzucht, wem man die Ehre gibt, wem man anbetet. Aber es ist oft auch verknüpft mit leiblicher Unzucht. Wir sehen das in unserer heutigen Gesellschaft. Unsere Gesellschaft greift mit allen Mitteln Gottes Ratschluss für den Menschen, zum Beispiel in der Ehe, dass sie ausschließlich zwischen Mann und Frau und nur zwischen einem Mann und einer Frau stattfindet und bestehen kann, greift sie pausenlos an. Und während die Welt alles dafür tut, dieses Konzept Gottes aufzusprengen und zu vernichten und sexuelle Freiheit propagiert, sind damit viel Leid, Elend und Sünde die Folge der Verwerfung des Willen Gottes. Die Familie, mehr sehen wir in Deutschland, wird immer mehr angegriffen und zerstört. Die Grundfeste einer gesunden Gesellschaft wird zu Fall gebracht und die Bevölkerung degeneriert und verarmt aufgrund dessen. Sie erfährt auch heute schon Gericht. Dieses Leid und Elend, das daraus entsteht, dass man Gottes Konzept der Ehe verwirft, wird durch andere Angebote verschleiert, benebelt und verdrängt. All dieses Elend, das damit einhergeht. Und alles beginnt damit, dass man Gott nicht mehr fürchtet, ehrt und anbetet. Und die Warnung für alle Erdenbewohner lautet, Babylon ist gefallen. Babylon ist schon gefallen. Obwohl ihr Fall noch ausstehend ist, aber der Ausgang ist schon entschieden. Vertraue nicht auf Babylon. Du hast nichts in Babylon, was ewig halten wird. Erwarte nichts von dieser Welt. Sie kann dir nichts Bleibendes bieten, was du mitnehmen kannst, was dauerhaft ist, was Ewigkeitswert hat. Babylon, diese Welt hat den Becher voll Unzucht ausgeschenkt und muss dafür den Becher des Grimms Gottes trinken. Das ganze System, antigöttliche System, wird fallen. Es gibt nur eine weltweite Vereinigung von Menschen, die nicht fallen werden. Es ist das Volk Gottes, die Gemeinde, die Bürger des Himmelreichs, die Bewohner des oberen Jerusalems, die Einwohner Zions, diese Stadt, sie wird nicht fallen. Die dritte Warnung ist die Warnung der ewigen Qualen und der Hölle in Vers 9 bis 11. Und ein anderer dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seiner Stirn oder an seiner Hand, so wird er auch trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engel und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Nach zwei Warnungen wird den Menschen die Konsequenzen der Ablehnung des Evangeliums und der Annahme des Mahlzeichen des Tieres vor Augen gestellt. Wir sehen hier eine Gegenüberstellung. Auf der einen Seite haben wir die Aufforderung gehört, dass alle Menschen aufgefordert werden, Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Was der Mensch aber stattdessen wählt, ist, dass er das Tier anbetet und das Bild anbetet und dieses Zeichen der Zugehörigkeit auf Stirn und Hand annimmt. Also sie stimmen zu und sagen, in Denken und Handeln bin ich übereingekommen und bin ich im gleichen Widerstand gegen Gottes Gebote und seine Anbetung. Bei der ganzen Geschichte mit dem Mahl des Tieres geht es um Anbetung und Zugehörigkeit. Das Annehmen des Zeichens ist das Gegenteil der Verherrlichung Gottes. Man verweigert Christus die Ehre. Ich möchte euch aber auf etwas hinweisen. Achtet auf den Wandel der Personalpronomen zwischen den ersten beiden Warnungen und der dritten Warnung. In der ersten zwei Warnungen sehen wir, dass alle Menschen angesprochen werden. In der zweiten Warnung sehen wir, dass Babylon angesprochen wird, auch wieder ein ganzes System. Aber in Vers 9 und 10 wird das Individuum angesprochen. Die persönliche Verantwortung wird deutlich. Hier wird gesagt, wenn jemand das Tier nimmt, und so wird er auch trinken, also das Individuum wird hier angesprochen, die persönliche Verantwortung jedes Menschen, ob er Gott die Ehre gibt oder nicht und sich stattdessen in der Anbetung von Götzen ergibt, wird hier deutlich hervorgestellt. Jeder Mensch ist dafür verantwortlich, wem er die Anbetung zukommen lässt, Christus oder dem Tier. Die Strafe für die Ablehnung der Herrschaft Jesu Christi und seines Opfers ist der unvermischte Zorn Gottes. Wenn hier gesagt wird, der unvermischte Zorn Gottes, dann ist hier dieses Bild von Wein, der mit Wasser verdünnt wird, damit er leichter erträglich ist, weil vielleicht nicht so bitter schmeckt. Aber Gottes Zorn wird im Gericht nicht abgemildert, nicht vermischt sein. Das heißt, Gottes Zorn wird am jüngsten Gericht ohne Zurückhaltung oder Gnade oder Abmilderung den Götzendiener treffen. Und wir sehen hier, dass die Bibel uns ganz deutlich sagt, die Hölle ist ein realer Ort. Ein Ort ewiger Qual. Oft sagt man, die Hölle ist die Abwesenheit, ein Ort der Abwesenheit von Gott. Aber hier in unserem Vers wird uns was anderes beschrieben. Die Hölle ist ein Ort in Gegenwart des Lammes und seiner Engel. Aber was der Unterschied ist, das Kreuz ist nicht da. Sind Qualen, ewige Qualen im Angesicht dieses Lammes. Keine Vergebung mehr, keine Abmilderung der Strafe, keine Vernichtung oder Auslöschung nach einigen Jahren, sondern persönliche ewige Strafe ist eine Strafe, mit der man sich nicht irgendwie arrangieren kann und sagen kann, jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Ist ja die gleiche Strafe wie vorher auch. Das ist eine ewige Pein und Qual. Und es wird es gesagt, es gibt keine Ausruhen von der Qual. Es wird niemals eine Erleichterung geben. Ja, also vielleicht kennt ihr das aus einer Sauna. Man geht da rein und wenn man die so richtig, richtig heizt, irgendwann wird es ungemütlich. Und dann freut man sich, weiß, es gibt diesen Moment der Abkühlung. Gibt es nicht in der Hölle. Es gibt keinen Moment, wo die Qualen aufhören oder man sich dann gewöhnen kann. Und ich finde, das ist hier so krass dargestellt. Die Hölle steht dort im Angesicht des Lammes. Dort, wo Rettung gewesen wäre. Da, wo das Heil für sie lag. Da, wo sie hätten hinfliehen können. Wer die dreifache Warnung Gottes ausschlägt, der geht in das von Gott angedrohte Verderben. Gott spricht eine dreifache Warnung aus. Und diese Warnungen Gottes werden auch heute noch verkündigt. Dieses Evangelium wird heute noch gepredigt, dass Jesus Christus rettet. Und auch heute wissen wir schon, dass Babylon fallen wird und auch gefallen ist. Und denkt an die Reiche der Welt schon vorher. Wir sehen das. Diese Welt und dieses System kann nicht bestehen. Babel damals ist gefallen. Sodom ist gefallen. Rom ist gefallen. Und auch diese Welt, wie sie heute sehen, mit ihrem antigöttlichen System, auch sie wird fallen. Wenn du noch nicht zu den Anbetern Gottes gehört, so ruft dich dieses Wort heute auf, umzukehren und Gott allein die Ehre zu geben. Eine dreifache göttliche Warnung. Nehme sie ernst. Liebe Geschwister, wie sollen wir als Kinder Gottes angesichts dieser Realität der Hölle über unseren Gott denken? Wir sehen hier einen Gott, der wirklich erbarmungslos straft am Ende. Wir müssen bekennen und einfach nur sagen, Gott hat das Recht zu verdammen und zu strafen. Und wir haben im Text einige Gründe dafür gefunden, wieso er das Recht hat. Zuerst, weil er der Schöpfer ist. Als zweites, weil er ein ewiges Evangelium verkündigt hat. Als drittes, er hatte Warnungen immer wieder ausgesprochen. Gott hat diese drastische Strafe bestimmt, weil die Auflehnung gegen seine Herrschaft, die Ausübung der Sünde und die Ablehnung des Evangeliums diese Strafe für ihn rechtfertigt. Es entspricht seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Er ist völlig unabhängig, die Form von Strafe zu wählen. Und in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit hat er diese Strafe für angemessen gewählt. Hier fehlt uns vielleicht auch ein Einblick und Verständnis und vielleicht auch eine Vorstellung der Größe und Herrlichkeit Gottes und wie rein und heilig er wirklich ist. Und Gott wird seine Entscheidung bezüglich der Strafe über die gottlose Welt niemals bereuen. In Hesekiel 18, da sehen wir, dass es um einen Disput geht, dass Israel mit Gott im Widerspruch ist, wie Gott mit Menschen umgeht und wie er sie richtet und auf welcher Grundlage. Ich lese einfach mal ein paar Verse vor. Da heißt es in Vers 26 und 27, wenn ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut und um dieser Sünden willen stirbt, so stirbt er wegen seines Unrechts, das er getan hat. Wenn aber ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit, die er begangen hat, umkehrt und Recht und Gerechtigkeit übt, er wird seine Seele am Leben erhalten. Aber das Haus Israel sagt, der Weg des Herrn ist nicht recht. Sind meine Wege nicht recht, Haus Israels? Sind nicht vielmehr eure Wege nicht recht? Dann in Vers 32 sagt Gott, denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr. So kehrt um, damit ihr lebt. Gott hat keinen Gefallen am Tod des Sünders. Und deshalb ruft er den Menschen und warnt er den Menschen, ruft ihn auf, umzukehren. Das Evangelium wird deutlich verkündigt und die Warnung Gottes erklingen. Aber Gott bereut die letztendliche Strafe nicht, wenn Menschen seinem Evangelium nicht gehorchen. Gott verherrlicht sich dadurch, dass er Menschen rettet, aber Gott verherrlicht sich auch dadurch, dass er im Gericht den Sünder straft. Gottes Gerechtigkeit wird am Ende der Zeit, wenn diese Weltzeit zu Ende ist, hell aufleuchten. Sie wird hell aufleuchten in dem, dass wir Gottes Gerechtigkeit sehen, wie er den Sünder rechtfertigt, indem er seinen Sohn für sie zur Gerechtigkeit macht. Aber Gottes Gerechtigkeit wird auch aufleuchten, indem er den Sünder, die Gottlosen, die Mörder, die Unzüchtigen straft und für ewig in die Hölle wirft. Kommen zum zweiten Punkt. Gottes Gericht ist gewiss und deshalb hat er aus ewige Ruhe wartet auf die Überwinder. Vers 12 und 13. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Liebe Geschwister, die Welt und alle Feinde Gottes erwartet ewiges Verderben. Die Welt macht es uns sehr schwer, Jesus Christus treu zu bleiben. Die Versuchung ist jeden Tag wieder neu da, den Herrn zu verlassen und sich nicht an ihn zu hängen. Und manchmal setzt es uns wirklich, wirklich schwer zu und wir haben hart zu ringen. Doch die Aufforderung und die Botschaft an uns ist, harre aus, halte durch. Du bist in deinem Beruf aufgefordert, weil wenn deine Kollegen vielleicht den leichten Weg suchen, durch Notlügen, Verheimlichen und so weiter, bist du aufgerufen, harre aus, gib Christus nicht auf. Du kommst in der Kindererziehung an deine Grenzen. Du stehst vielleicht in der Versuchung, deinem Zorn freien Lauf zu lassen oder billige Kompromisse zu schließen, um den Konflikten aus dem Weg zu gehen. So ist auch für dich der Zuruf, halte an Christus fest, harre aus. Du bemerkst, wie die vielfältigen Angebote dieser Welt deine Liebe zu Christus und die Freude an der Gemeinschaft der Gläubigen bei dir raubt. So ist auch die Aufforderung an dich, harre aus, gib Christus nicht auf. Wir bemerken, wie sich die westliche gesellschaftliche Meinung über Ehe, über staatliche Einflussnahme, über Erziehung, über Abtreibung und so weiter immer mehr wandelt. Und wir merken, wie das auch Einfluss nimmt auf unsere Gesinnung und auf unser Denken. Und für uns gilt auch wieder die Warnung, harre aus, gib Christus nicht auf. Auch wenn du zuletzt alleine dastehst, halte fest. Glücklich zu preisen sind all diejenigen, die im Herrn sterben werden. Was meint dieser Ausspruch? Glücklich zu preisen sind die, die im Herrn sterben. Ich denke, im Blick sind hier wahrscheinlich zuerst sicherlich die Märtyrer, die im Namen Jesu oder an Jesus Christus festgehalten haben und um seines Namens willen getötet wurden. Aber nicht nur sie sind hier im Blickfeld, sondern alle, die bis ans Lebensende Treue bewahrt haben und Christus nicht aufgegeben haben und festgehalten haben und sich an Christus gebunden haben und diese Bindung nicht aufgegeben haben. Der Tod ist für die Gläubigen die Ankunft in der ewigen Ruhe. Glücklich zu preisen ist derjenige, der die Treue bewahrt und in Christus erfunden gestorben ist. Wer so sterben kann, glücklich zu preisen ist derjenige. Wir dürfen wissen, dass unser Leben und Tod für Christus einen bleibenden Wert hat. Denn Gott hat uns gebraucht zum Zeugnis des Evangeliums und zur Sammlung der Erwählten. Wir haben das vorhin in den Kapiteln schon gesehen, wofür Gott die Gläubigen gebraucht. Unser Leben hat vor dem Herrn Ewigkeitswert. Und so ist es uns eine Ermutigung, im Gutestun nicht müde zu werden, denn die Zeit der Ruhe folgt noch. Es kommt der Moment, wo wir ruhen können. Wir werden hier aufgefordert, auszuharren, dran zu bleiben, gute Werke weiterhin zu tun, denn die Zeit der Ruhe wartet noch auf uns. So heißt es in 1. Korinther 15, Vers 58, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühen im Herrn nicht vergeblich ist. So dürfen wir heute wirken, dürfen wir Gutes tun, dürfen wir ausharren, an Christus festhalten, weiter in Gottes Art unsere Kinder erziehen, weiter nach Gottes Prinzipien auch das Berufsleben ausleben, weiter auch nach Gottes Prinzipien uns in der Gesellschaft verhalten und leben. Dritter Punkt, hier wird uns das jüngste Gericht vorgestellt in Versen 14 bis 20. Johannes bekommt hier eine zweite Vision. Also wir sehen das in den einleitenden Versen. In Vers 6 hieß es, und ich sah einen anderen Engel. Also dieses und ich sah ist hier die Einleitung zu einer Vision. Und dann sehen wir in Vers 14 das Gleiche. Und ich sah, also es wird wieder mit und ich sah eingeleitet, eine zweite Vision. Und in dieser Vision werden uns zwei Ernten beschrieben. Einmal eine Getreideernte. Wieso ist das eine Getreideernte? Wir sehen es in Vers 15, wird uns gesagt, dass die Ernte überreif geworden ist. Und eine andere Übersetzung ist, dass man sagt, die Ernte ist trocken, also trocken oder dürre geworden. Und bei Getreide, wenn man Getreide ernten möchte, dann misst man vorher den Feuchtegehalt des Getreides, bevor die Ernte stattfindet. Und fällt dieser Wert unter einen bestimmten Grenzwert, also sagt, ich glaube, es liegt irgendwie bei 14% oder so, nach heutigen Maßstäben damals natürlich ein bisschen anders, dann sagt man, jetzt ist es Zeit, dass das Getreide geerntet wird. Also eine erste Ernte, eine Getreideernte. Und die zweite Ernte ist eine Weinlese. Und in diesem Abschnitt stellen sich ein paar Fragen. Zuerst eine Frage, wofür stehen der Weizen und der Wein? Sind die gleichen Personengruppen gemeint? Oder sind sie distinkt, also sind sie wirklich unterscheidbar? Geht es hier um unterschiedliche Gruppen? Und zweitens die Frage, wer ist die Person, die einem Menschensohn gleicht, die uns in Vers 14 vorgestellt wird? Zuerst zu den Ernten. Welchen Menschengruppe ist jeweils gemeint? Ich möchte euch auffordern oder euch bitten, schaut auf die Unterschiede, die wir finden zwischen diesen zwei Ernten, die stattfinden. Bei der Getreideernte ist es so, dass Jesus derjenige ist, der erntet. Bei der Weinlese ist es so, dass der Engel mit der Sichel ausgeht und die Trauben sammelt. Ein erster Unterschied. Der zweite Unterschied bei der Getreideernte, der besteht nur daraus, dass das Getreide oder der Weizen geschnitten wird. Also der Korn wird geerntet. Aber wenn das Gericht über die Sünder beschrieben wird später, also in der Oder wenn hier auch das Gericht über die Sünder gemeint wäre, dann müsste man auch davon sprechen, dass man das Korn drischt oder worfelt. Es wird hier aber nicht genannt. Bei den Trauben sehen wir, dass ein zweifacher Prozess stattfindet. Also es wird einmal gesammelt, dann wird es aber auch zertreten. Wir finden in der Bibel, gerade auch in Reden von Jesus, und Dennis hat uns heute auch schon einiges davon vorgelesen, finden wir, dass Jesus immer wieder auch über diese Sammlung, diese Ernte dieser Welt, über diese Welt gesprochen hat. Und sie wird für die Gläubigen in einer positiven Art und Weise beschrieben, also dass Christus am Ende der Zeit die Ernte einholt, dass er die Gläubigen einholt. Eine große Ernte ist hier das Gegenstück zu den 144.000. Am Anfang von unserem Text, Kapitel 14, da wird uns gesagt, in Vers 4, diese sind die, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, sie sind Jungfrauen, dies sind die, die dem Lamm folgen, wohin er geht, diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Also das war die Erstlingsfrucht, die erste Frucht wird sie hier genannt. Aber es ist so, bei einer Ernte gibt es einmal die Erstlingsfrucht, aber dann kommt auch die volle Frucht am Ende, die gemacht wird. Und ich denke, hier ist dieser Unterschied zwischen der Erstlingsfrucht und hier dann am Ende der Weltzeit die große Ernte. Ich denke, die Weizenernte spricht an dieser Stelle über die Sammlung des Volkes Gottes am Ende dieses Zeitalters. Es ist die Auferstehung der Gläubigen hin zu ihrem Herrn. Und dagegen spricht die Weinkelte von dem Gericht über die Gottlosen. Wir möchten uns aber diese zwei Ernten nochmal ein bisschen anschauen. Und zuerst wollen wir die Frage beantworten, wer ist dieser Menschensohn, der uns in Vers 14 vorgestellt wird? Diese Beschreibung des Menschensohnes finden wir ähnlich auch schon in Daniel, Kapitel 7, Vers 13. Da heißt es, ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten am Tage und man brachte ihn vor ihn. Und auch schon in Offenbarung 1 haben wir einen Querverweis auf diese Passage gefunden. Und es wurde deutlich, dass mit diesem Menschensohn Jesus Christus gemeint ist. Und diese Wolken werden uns zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 7 auch beschrieben. Da heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Also wir haben diese Begrifflichkeiten des Menschensohnes in Offenbarung 1 schon gesehen. Wir haben den Begriff der Wolken auch schon gesehen. Sie sprechen von Jesus Christus, der zum Vater aufgefahren ist und der mit den Wolken wiederkehren wird zum Gericht, aber auch zur Rettung für sein Volk. Woran einige sich stoßen an diesem Text ist, dass Jesus Christus den Auftrag zur Ernte von einem Engel empfängt. Sie stoßen sich daran und sagen, wie kann es sein, dass der Sohn Gottes von Engeln einen Befehl erhält? Aber wir finden in der Bibel ja ganz deutlich eine Unterstützung dafür, weil wir wissen, dass Jesus Christus sich auf dieser Erde in diesem Bereich eingegrenzt hat in seinem Wissen. Er hat sich Gott, dem Vater, völlig unterordnet und sagt, allein der Vater kennt den Zeitpunkt, wann das Ende dieser Welt stattfindet. Und in diesem Sinne kriegt er den Auftrag durch einen Engel, weil er selbst darauf wartet, dass Gott den Startschuss gibt. In diesem Sinne wird es von der Bibel gestützt und wir finden eine Erklärung, wieso hier der Menschensohn, unser Herr Jesus Christus, einen Befehl von einem Engel erhält. Zudem finden wir deutliche Hinweise, dass es sich um Jesus Christus handelt. Zum einen sehen wir diese goldene Krone auf seinem Haupt. Sie spricht von seiner Herrschaft, von seinem Sieg, dass er der Regent ist. Interessant ist auch, wenn ihr auf die Struktur des Textes achtet, eher für die, die sich so an Textaufbau und Strukturen im Text interessieren, es werden erst drei Engel genannt, eingebettet. Jesus ist genau eingebettet, jeweils zwischen drei Engeln. Also drei Engel werden genannt, dann wird Christus genannt, dann werden wieder drei Engel genannt. Er steht in der Mitte, er ist über ihnen und in seiner Beschreibung wird auch deutlich, er ist ihnen überlegen. Er sitzt auf diesem Wolkenthron, er hat diese Krone und er hat diesen Titel Menschensohn. Und weil Jesus Christus der Menschensohn ist, weil Jesus Christus sich für die Menschen hingegeben hat, ist er es auch würdig, die Ernte einzusammeln. Er wird die Gemeinde ernten, den Lohn seiner Arbeit, seine Braut. Zweites sehen wir dieses Bild der Weinlese in Vers 17 bis 20. Wir haben diese in den ersten Versen diese dreifache Botschaft der Engel gehört. Und es gibt nur eine Antwort, die wirklich Gültigkeit hat oder die einen retten kann. Und zwar, dass man Gott fürchtet und ihn verherrlicht. Beziehungsweise, Entschuldigung, ich möchte es anders darstellen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie man auf die Warnung der drei Engel antworten kann, den ersten drei Engeln. Entweder man fürchtet Gott oder man verherrlicht das Tier und betet dieses Tier an. Und genauso wie es diese zwei Entscheidungen gibt hier auf dieser Erde, so gibt es auch zwei Konsequenzen einsammeln. Auf der einen Seite wird das Korn eingesammelt und auf der anderen Seite wird der Wein zermalmt und zertreten. Ein Engel mit einer scharfen Sichel wird vom Himmel gesandt. Er wird von einem Engel, der am Altar steht, beauftragt mit seiner Sichel Trauben für die Kelter zu sammeln. Das ist dieser gleiche Engel, den wir schon in Kapitel 8, Vers 5 gefunden haben. Das war dieser Engel, der Gottes Zorn auf die Erde niederwarf, weil die Menschen die Gläubigen getötet haben, weil sie sie verfolgt und zertreten haben. Und dieser Engel hat als Antwort auf die Gebete der Märtyrer Feuer auf die Erde hinabgeworfen. Und das Gleiche ist eigentlich auch das, was hier geschieht. Jetzt werden die Trauben des Weinstocks zertreten. Hier sehen wir wieder auch eine Erfüllung der Gebete der Märtyrer. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Und der schreckliche Moment ist gekommen. Die Trauben sind reif und die Ungerechtigkeit der Welt ist voll. Angesichts der weltweiten Anbetung des Tieres ist es an der Zeit, dass Gott auf ihre Christus verleugnende Anbetung reagiert. Gott wird reagieren und er tut es. In dieser Vision wird uns ein Engel gezeigt, der die Kelter tritt. Das heißt, der dafür sorgt, dass aus dieser Wein der Saft herausgepresst wird. Doch im Alten Testament und auch im Neuen Testament finden wir Hinweise, dass Jesus Christus derjenige ist, der die Kelter tritt. Natürlich macht er es mit seinen Engeln, die ihm dabei folgen und die seinen Willen ausführen. Aber es wird in der Bibel sehr deutlich, dass Jesus derjenige ist, der die Menschen richten wird. Ein Beispiel, wo wir es ganz deutlich finden, ist in Jesaja 63. Das könnt ihr gerne aufschlagen. Es sind sehr eindrückliche Worte. Jesaja 63, 1-3 und dann auch der Vers 6. Wer ist der, der von Edom kommt, von Bosra in grellroten Kleidern? Er, der prächtig ist in seinem Gewand, der stolz einherzieht in der Fülle seiner Kraft. Ich bin es, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Keltertreters? Ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war kein Mensch bei mir. Ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meiner Erregung. Und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Und ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in meiner Erregung und ließ ihren Saft zur Erde rinnen. Schrecklich in die Hand des lebendigen Gottes, in die Hand Jesu Christi zu fallen. Und in Offenbarung 19, 11-13 finden wir dieses gleiche Bild wieder. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und errichtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er. Und er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Er kommt mit diesem blutgetränkten Gewand zum Gericht über die Gottlosen. Gott Christus wird die blutrünstigen Verfolger der Gemeinde ihr eigenes Blut zu trinken geben. Christus wird die Gottlosen zertreten. Sie, die den Vorhof des Tempels, die Gemeinde zertreten haben, sie werden von Christus zertreten werden. Christus wird sie richten. Sie haben aus dem Kelch der leidenschaftlichen Unzucht getrunken. Sie müssen aus dem vollen Kelch des Zornes Gottes trinken. Hier wird uns gesagt, die Kelter, also dieses Zertreten des Weins, der Weintrauben, findet außerhalb der Stadt, wird es ausgeführt. Das heißt, sie gehören nicht zum himmlischen Jerusalem, zu Zion. Sie gehören nicht zur Festversammlung der Gläubigen. Ihr Gericht findet außerhalb der Stadt, wird außerhalb der Stadt ausgeführt. Und auch am Ende der Offenbarung finden wir dieses gleiche Bild der Ungläubigen, die sich außerhalb der Stadt befinden, die keinen Zugang zu dieser Stadt Gottes, dem Begegnung, dem Wohnort Gottes mit den Menschen haben. Das Blut des endgültigen Gerichtes Gottes wird bis an die Zügel der Pferde reichen, wird uns gesagt. Was für ein dramatisches Bild wird uns hier gezeichnet. Und in apokalyptischen Texten wurde üblicherweise die Maßeinheit eines Pferdes gewählt, um zu zeigen, wie deutlich der Sieg über eine andere Armee war. Man hat gesagt, ja, also wenn das Blut der Gegner, es ging bis zu den Nüstern oder bis zum Hals der Pferde. Also es spricht von einem deutlichen Sieg über die Gegner. Die wird uns gesagt, dieses Blut erstreckt sich über 1600 Stadien. Umgerechnet sind es knapp, glaube ich, 300 Kilometer, etwas weniger. Aber in der Offenbarung werden Zahlen nicht gezählt, sondern sie müssen verstanden werden. Und ich denke, dass diese 1600 Stadien von einem umfassenden Gericht sprechen. In der Eröffnung des Textes haben wir zweimal die Zahl 4 gesehen. Und wenn wir wissen wollen, wie man auf die Zahl 1600 kommt, dann wissen wir, man muss 4 mal 4 rechnen. Wir sind bei 16 mal 10 mal 10. Wir sehen zweimal die 4, die von Gottes Schöpfung spricht, und zweimal die Zahl 10. Die Zahl 10 spricht von Vollkommenheit. Das heißt, Gott wird ein vollkommenes Gericht über diese Erde, über diese Schöpfung, die in Auflehnung gegenüber ihrem Schöpfer steht, ausführen. Er wird ein vollständiges Gericht ausführen und niemand wird übersehen. Das Gericht Christi wird an keinem Gottlosen vorübergehen. Es kommt zu jeder Nation, zu jedem Stamm, zu jeder Sprache und zu jedem Volk, das Christus nicht geehrt hat. Es erstreckt sich über die ganze Erde, den Himmel, die Erde, das Meer und die Wasserquellen, an jedem Ort, an jeder Stelle, wo Gott nicht geehrt wurde. Liebe Geschwister, an dieser Stelle möchte ich euch aber auch Hoffnung, Mut machen und auch einen Ausweg für denjenigen, der unter dem Zorn Gottes heute noch steht. Schlagt bitte, das ist die letzte Stelle, die wir zusammen aufschlagen, Matthäus 26 auf. Kommen gleich auch zum Abschluss, aber das möchten wir doch noch kurz anschauen. Matthäus 26, wir lesen erstmal Vers 36. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane. Er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann sprach er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dann Vers 42. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Vers 44 und 45. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Christus hat an dieser Stelle hart gerungen. Es ging hier an dieser Stelle darum, den Zorn Gottes zu trinken. Aber er hat ihn getrunken, den Zorn Gottes. Er hat die Strafe für die Schuld der Menschen auf sich genommen. Und weil er diesen Kelch getrunken hat, ist bei ihm alleine auch die Rettung für und die Zuflucht für Menschen heute. Wenn du zu Christus kommst, geht die Strafe an dir vorüber, weil Christus hat diesen Kelch schon getrunken, des Zornes Gottes. So ist deine Zuflucht allein bei diesem Christus, allein bei diesem Lamm Gottes. Zuletzt, liebe Geschwister, möchte ich euch noch mal ermutigen. Ja, auf dieser Erde wütet ein Kampf. Aber es ist kein Kampf, den der Feind gewinnen kann. Einige haben diese Vorstellung, auf der Erde herrscht oder tobt ein Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Und mal ist das eine überlegen, mal ist das andere überlegen. Das ist ein völlig falsches Bild. Christi Sieg ist gewiss. Uns wird deutlich gesagt, Babylon ist schon gefallen. Das Gericht für die Gottlosen steht schon fest. Der Ausgang dieses Kampfes ist schon festgelegt und man kann gegen Christus nicht gewinnen. Der einzige Fluchtweg, die einzige Rettung liegt in Jesus Christus. Und Buße ist der Weg zum Sieg. Und wohl dem, der sich birgt bei Jesus Christus, dem, der den Zorn Gottes bereits getrunken hat. Liebe Seele, fasse Mut. Der Sieg unseres Christus ist gewiss. Fasse Mut, Babylon ist bereits gerichtet. Fasse Mut, denn die Ruhe des Christus wartet auf dich. Es gibt ein Ruhen nach der Mühe hier auf dieser Erde. Amen.